Hallo, herzlich willkommen. Wie schön, dass ihr dabei seid bei meinem neuen Neustadt-Podcast Alles auf Anfang. Ich bin Eka Petersen, ja, und ich glaube einfach, dass jede von uns schon mal an einem Punkt war, wo sie gesagt hat, so kann's nicht weitergehen. Oder sich gefragt hat, soll das wirklich schon alles gewesen sein? Ob beruflich oder privat oder eben beides zusammen. Einfach, vielleicht kennt ihr das, diesen Wunsch zu haben, nochmal eine neue Richtung einzuschlagen. Und da möchte ich euch Mut machen, also das zu tun, was ihr wirklich wollt. Und dazu spreche ich mit vielen starken Frauen, die genau das gemacht haben, die die Reißleine gezogen haben, mit allen Konsequenzen. Alles auf Anfang. Bei meinem heutigen Gast war ihr Wendepunkt oder ihr Alles-auf-Anfang-Moment nicht ganz freiwillig gewählt. Es war eine Brustkrebsdiagnose. Und danach war wirklich alles anders, als sie noch mitten im Berufsleben stand. Aber erstmal meine Schlagzeilen zu ihr. Sie war in der Mode-Glamour-Welt zu Hause. Zu Dior fuhr sie mit dem Fahrrad durch Paris. Die Diagnose Brustkrebs stellte alles auf Anfang und alles in Frage. Heute hat sie eine erfolgreiche App, die erkrankten Frauen hilft. Und sie sagt, jetzt habe ich den Sinn in meinem Leben gefunden. Herzlich willkommen, Stefanie Neumann.
Vielen Dank, ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann heute.
Du Stefanie, ich habe auf dem Weg hierher habe ich überlegt, warte mal, welche Musik brauchen wir für Stefanie Neumann? Und natürlich kam mir direkt dieses hier in den Sinn. Sex and the City Musik habe ich überlegt. Wie findest du das?
Das erinnert mich vor allen Dingen an meine Studienzeit in London. Da kam nämlich Sex and the City ins Fernsehen.
Was war das für ein Studium?
Das war Modejournalismus und PR.
Also dein ganzer Weg war im Grunde genommen dahin ausgelegt?
Ja. Ich wollte immer in die Mode. Das wollte ich schon in der Schule und ich habe alles dafür getan. Ich hatte keinerlei Kontakte in die Branche. Ich habe mich da so richtig reingearbeitet und bin dann auch gleich mit dem ersten Job bei der Elle in München gelandet und war unglaublich glücklich darüber.
Du sag mal, Stefanie, entschuldige, ich habe dir noch gar nichts angeboten.
Einen Landkaro-Kaffee.
Karo-Kaffee. Das kenne ich aus meiner Kindheit noch. So was trinkst du gerne?
Ja, ich habe das. Das sind eine der Dinge, die ich geändert habe. Ich habe Koffein sozusagen aus meinem Leben abgeschafft und trinke jetzt koffeinfreien Kaffee oder am liebsten Landkaffee.
Ja, Landkaffee.
Getreidekaffee.
Ja, wie viel macht man da jetzt rein? Wie viel Löffel?
So einen gehäuften Löffel.
Ein Löffel, ja, genau. Ja, du sollst es gut haben bei uns. Bevor wir nämlich weiter über deine Glamour-Welt sprechen,
von
der mich
herzlich
natürlich noch viel, viel mehr interessiert. So, kriegst du erstmal deinen Karo-Kaffee.
Das ist ein Traum.
Und Hafermilch.
Ihr seid fantastisch.
Ja. Alle da draußen, die auch eine Geschichte haben. So wird man hier behandelt. Könnt euch gern bewerben. So, ich trinke natürlich einen mit.
Oh.
Ja klar, ich will den mal probieren. Also Hafermilch trinke ich auch, also mag ich von daher. Und ich bin so ein Kaffee-Junkie, ehrlich gesagt. Also ich trinke so 5 Tassen Minimum am Tag.
Ja, ich war Earl Grey-Junkie.
Beschreib noch mal ein bisschen diese Welt damals und wie du gearbeitet hast.
Also die Welt damals war natürlich, war man auch viel am Schreibtisch. Ich habe ja geschrieben, ich war jetzt keine Stylistin, die die ganze Zeit auf Produktionen gereist ist. Und ich war immer dann auf Modewochen, wenn es entweder ein Interview zu führen galt oder eine Reportage zu machen oder zum Beispiel Backstage bei Dior Haute Couture oder solche Geschichten habe ich dann gemacht.
Backstage bei Dior Couture. Dieses Haferzeugs hier ist ja, gewöhnungsbedürftig.
Ich nehme es dir nicht übel, wenn du es nicht trinkst.
Oh. Prost.
Prost. Aber top verprobiert.
Ja, speziell, vielleicht gewöhnt man sich dran. So, Backstage bei Dior. Da bist du dann also gewesen, hast dann deine Reportagen darüber gemacht. Was waren denn das so für Leute um dich herum?
Also Backstage bei Dior vor allen Dingen waren es riesige Models. Ich meine, Models sind ja eh schon groß, aber zu der Zeit war Dior noch mit, ich würde mal sagen, 15 Zentimeter Absätzen und Plateausohlen. Und auch so mit ganz großen Frisuren. Also John Galliano, der damals der Chefdesigner noch war, das war sozusagen bevor er vom Thron gestürzt ist, der hat gerne so Überfrauen in Szene gesetzt auch. Und ja, das war die Erde, die Frauen gingen so gefühlt unter die Decke. Da standen waren ganz, ganz viele natürlich davon da, mit unglaublich plakativem Make-up. Ich glaube, das hat damals noch Pat McGrath gemacht, eine ganz berühmte englische Make-up-Artistin. Und ja, ich meine, Backstage ist halt immer ein ziemliches Treiben. da die Models ziehen sich um, dann wird das, an einer Stelle wird noch geschminkt und die einen haben schon den ersten Look an. Alle rennen in der Gegend rum. Irgendwann werden dann alle Backstage rausgeschmissen auch mal, weil man die Models nicht unbedingt nackt erleben darf. Mhm. Und in diesem
wo die sich zeigen könnten wahrscheinlich.
Ja. Und in diesem ganzen Gewühl stand dann auch ein sehr, sehr kleiner Mann. Das war dann eben John Galliano mit seinem Zopf. Und rauchte. Und als dann die Show vorbei war, der stand so, hat er seine Zigarette abgegeben, die hat dann jemand anders für ihn gehalten und dann ist er auf den Laufsteg.
Also guck mal, er macht die nicht selbst aus, dann stinken die Finger wahrscheinlich vom Ausdrücken. Also warst du dann zu dem Zeitpunkt glücklich in deinem Job?
Ich würde sagen ja. Mhm. Ich würde sagen ja. Wobei ich interessanterweise, wenn ich heute zurückblicke, denke, Mann, das hast du für tolle Sachen gemacht. Das war mir damals gar nicht so bewusst. Das war einfach Teil meines Jobs, dass ich Menschen treffe, dass ich an Orte komme, wo man nicht immer unbedingt jeder hinkommt und dass ich Zutritt in Welten habe und zu Kreisen, die nicht jeder erreichen kann, so einfach. Aber es war mir damals nicht so klar. Ich glaube, ich war immer sehr unter Strom. Ich war immer sehr unter Strom und sehr diszipliniert, habe sehr hart gearbeitet und wollte immer alles so richtig wie nur irgend möglich machen.
Das heißt, so ein Tag von wann bis wann ging der da?
Also während der Modewochen sind das Tage, die um 8 steht. Um 8 Uhr puzzelt man sich aus dem Bett um 9 oder neben 8 ist man beim Frühstück. Um 9 gibt es vielleicht den ersten Termin. Und dann hat man ja, je nachdem, was der Plan so hat, man kann schon so 7 Modenschauen am Tag haben und dann fährt man halt die ganze Zeit von A nach B. Mhm. Dann guckt man immer, dass man welche Schau man ausfallen lassen kann, damit man Mittag essen kann. Und dann ist man, idealerweise hat man einen Fahrer. Ich habe in Paris, ich habe da auch eine Zeit lang dann später als freie Autorin gelebt. Ich habe alles mit dem Fahrrad gemacht. Ich war sehr schnell dadurch, weil ich nicht im Stau stand. Mhm. Ja, man fährt und fährt und fährt und dann ist man da wieder in der Schlange, wartet, dass man da wieder reinkommt. Dann sitzt man da, wartet, dass die Show losgeht. Die geht dann immer wieder zu spät los und das geht dann, die letzte Show ist dann so wahrscheinlich so gegen 8, je nachdem 8:30, je nachdem wie pünktlich die so anfangen. Und dann ist meistens noch irgendwo eine Party und dann ist es dann ja Mitternacht oder später.
Ich sehe dich jetzt gerade, Stefanie, auf so einem Fahrrad durch Paris fahren, von Modenschau zu Modenschau, in schicken Klamotten. Also es hört sich traumhaft an für mich.
Ja, auf jeden Fall. Und heute wieder, wie gesagt, rückblickend denke ich mir so, wow, was war das für eine coole Zeit. Die hätte ich auch noch mehr genießen können und mich nicht so anstrengen müssen. Ich habe mich sehr angestrengt. Wie gesagt, ich wollte immer gut sein. Ich wollte den besten Text abliefern. Ich wollte cool aussehen. Ich wollte da überall mitmischen.
Woran lag das?
An mir.
Okay. Bist du so ein Typ, der so sich immer misst oder wie?
Ja, ich denke, ich bin mein stärkster Kritiker. Ich glaube, das geht vielen Menschen so. Und das hat für mich zur Folge, dass ich versucht habe, natürlich immer einem Bild gerecht zu werden, was wahrscheinlich kein anderer von mir kannte, sondern was irgendwo ganz utopisch in meinem Kopf kreiste, wo ich dachte, so muss man sein, so ist es perfekt.
Weißt du, woher das kommt, dass du das hast?
Nee, kann ich nicht genau sagen. Ich weiß, dass ich in der Schule sehr, sehr still und sehr schüchtern war und auch überhaupt nicht cool. So bis ich 16, 17 war, war ich so das Mauerblümchen mit der dicken Brille und habe mir die Leute immer angeschaut, die cool waren und habe gedacht, okay, was muss ich denn anziehen, dass ich dazugehöre? Dann habe ich mir das angeschaut, dann habe ich gesehen, oh, die haben alle, das war ja in den 90ern, Mitte der 90er, wo die tragen, Anfang der 90er auch eher noch, die tragen Diesel-Saddle. Okay, ich brauche eine Diesel-Saddle. Mhm. Dann habe ich mir Mühe gegeben, dann habe ich irgendwann eine Diesel-Saddle gehabt und dann habe ich mir das immer so angeguckt, was die tragen und habe das so ein bisschen nachgeeifert. Und das war lustigerweise mein Weg, komischerweise in die Mode. Da bin ich dann hängen geblieben beim Anschauen von Kleidung, beim Beurteilen, beim Essenz rausziehen. Und das habe ich dann zu meinem Beruf gemacht. Das war irgendwie so ganz der nächste Schritt. Aber warum ich selber mich da so hart auf mich selber geschaut habe, liegt wahrscheinlich daran, dass ich nicht die größte Meinung von mir selber hatte.
Mhm. Echt? Ja. Okay.
Ganz, ganz offen gesagt. Ich denke, ich hatte so ein bisschen auch das Gefühl, wenn ich die Mode anziehe, wenn ich da reinschlüpfe. Und ich denke, das geht vielen so. Das macht ja die Mode so attraktiv. Man kann in was reinschlüpfen und dann ist man was, was man vielleicht vorher gar nicht war. Und das war wie so eine Hülle, die man überziehen konnte und die einen dann, die dann etwas transportiert hat. Und das war mir dann wichtig, dass das Bild, was ich da gestalte, dass das dann möglichst perfekt ist.
Du hast ja auch gesagt, dass Self-Care in der Zeit für dich auch überhaupt kein Thema war. Ne? Du hast dich ein bisschen auf der Strecke gelassen, oder?
Das Wort kannte ich gar nicht, sondern ich habe mich ganz klar über meinen Beruf definiert. Da war ich sehr erfolgreich und ich habe auch wirklich unglaublich gerne geschrieben. Und ich schreibe auch heute noch unglaublich gerne. Und das war immer so diese Mischung aus dem Extrovertierten, dieses, ich muss rausgehen, ich muss mich zeigen, ich muss gesehen werden, ich muss dazugehören und ich muss eine Geschichte abliefern. Mhm. Und gleichzeitig dieses Introvertierte, dieses Schreiben, wo man sehr in sich hineingeht, wo man in der Stille, ich kann zum Beispiel nur in Ruhe schreiben. Ich kann nicht schreiben, wenn um mich herum irgendjemand Musik hört oder so Menschen, die zum Arbeiten ins Café gehen, das geht nicht. Für mich ist Schreiben ein total, und auch Zeichnen, sind total introvertierte Prozesse. Das bin ich und die Buchstaben und meine Gedanken und meine Bilder. Mhm. Und ich glaube, da war ich eigentlich wahrscheinlich im Prozess viel mehr bei mir. Wobei ich mir dann da auch wieder natürlich den Druck gemacht habe. Das muss ein super Text werden und der muss euch am ersten Mal sitzen und alle müssen ihn mögen und dann so.
Ja, ja. Würdest du sagen, warst du eine glückliche Frau oder bist du heute eher eine glückliche Frau?
Ich war damals glücklich, weil für mich Glück damals eine andere Definition hatte. Für mich war Glück damals gleichbedeutend mit Erfolg. Mhm. In dem Sinne war ich damals glücklich. Heute ist Glück, natürlich ist Erfolg eine schöne Sache, aber heute ist Glück mehr das Gefühl, dass ich bei mir bin in dem, was ich tue.
Das war auch ein harter Weg dahin, dass du das heute so sagen kannst. Du hast die Diagnose Brustkrebs bekommen im Februar 2018.
Ja.
Kannst du dich an diesen Tag noch genau erinnern? Ich vermute ja, und beschreib mal, wie das war.
Also an den Tag kann ich mich tatsächlich so glasklar erinnern, weil das in Gedanken so ist, wie wenn da jemand einfach einen Film auf Pause gedrückt hat und es läuft in so einer, wenn ich zurückdenke, dann kann ich den Tag mehr oder weniger in so einer Endlosschleife abspulen. Also ich hatte das war der Freitag, der 9. Februar 2018. Am Tag davor hatte ich meine Biopsie schon und dann haben die mir eben gesagt, wahrscheinlich haben wir die Ergebnisse am nächsten Tag. Und dann hatte ich schon so gedacht, so, ich hatte dann mittags meinen Termin. Ich bin vormittags noch ins Büro gegangen. Solche Dinge würde ich heute zum Beispiel anders machen. Ich habe brav gearbeitet bis mittags und dann habe ich meine Sachen gepackt und dann bin ich in die Bahn gestiegen. Ich bin mit der U-Bahn an den Kudamm. Da ist mein Onkologe. Dann kam ich in diesen Raum rein und dann war das Erste, was er zu mir sagte, es ist gut, dass Sie wiedergekommen sind. Es ist bösartig. Und dann ging es dann gleich schon los mit einer Liste von To-Dos, welche Voruntersuchungen, Röntgen, Nuklearmedizin. Also man kriegt dann, wird dann, naja, die gehen dann auf die Suche nach möglichen Metastasen. Dann bekam ich erstmal eine Liste von To-Dos und gleich die Information, wann die Chemo losgeht. Und das war zack, zack. Ja, und dann bin ich in die U-Bahn und bin irgendwie so völlig ferngesteuert mit der U-Bahn wieder nach Hause gefahren. Dann bin ich natürlich nicht mehr ins Büro gegangen. Also das wäre dann doch ein bisschen, das war dann doch ein bisschen hart. Und dann saß ich zu Hause, dann rief auch irgendwann Eric an und dann kam noch meine beste Freundin dazu und dann saßen wir da zu dritt und haben Abend gegessen und haben irgendwie überlegt, was jetzt zu tun wäre.
Mhm. Ja, du lachst da jetzt so drüber, das ist so ein bisschen, weil du das schon mit Abstand sehen kannst oder?
Mit Abstand, aber ich war damals auch total klar. Also ich weiß nicht, ob das der Schock der Diagnose war, ob es die Tatsache war, dass ja, so und so große Heilungschancen, also es sah alles von Anfang an sehr gut aus, ist ja auch gut ausgegangen. Ja. Klopfen. Ist ja auch gut ausgegangen.
Klopfen auf Holz, ja.
Das heißt, ich war in dem Moment einfach nur, ich wusste nicht, was auf mich zukommt. Ich hatte irgendwo auch Angst, aber ich war glasklar.
Ja, und einer, der die ganze Krankheitszeit immer an deiner Seite war, ist ja dein Freund Eric. Hör mal.
Hello, Stephanie. Dies ist nur eine kurze Nachricht, um zu sagen, dass ich den ganzen Weg bei dir bin und bleibst. Ich bin sehr stolz auf dich und auf das, was du erreicht hast. Ja, ich kann mich noch gut daran erinnern, als du mich angegriffen hast, um mir die Neuigkeiten zu deinem Krebsergebnis mitzuteilen. Ja, das war ein harter Tag. Manchmal fühlt sich an wie gestern, manchmal wie ein anderes Leben. Dann kam die Zeit mit Chemo, dir den Kopf rasieren und dann überraschend meine Augen. Aber die ganze Zeit, du hast nach vorne geblickt. Und jetzt bist du auf einem anderen Weg als vorher. Einen sehr guten Weg, muss ich sagen. Ich denke, ich kann alles in zwei Worten beschreiben. Tränen und Lachen. Das Leben ist zum Leben da und du machst das super bon. Ich liebe dich, Stephanie. Tschüss und bis später.
Wow,
sehr süß.
Toll, ehrlich.
Ach, Eric.
Was für, wie auch er das beschreibt, dass du da so durchgegangen bist, mit wie viel Power. Also, er sagte gerade schon, die Chemo, ihr musstet euch die Haare abrasieren. Also er nicht, er hat es mit dir zusammen gemacht. Was ist das für eine Geschichte?
Also ich wollte mir die Haare abrasieren. Also es war, glaube ich, so ein Kontrollding. Ich wollte irgendwo die Kontrolle haben über gewisse Dinge. Man hat ja sehr wenig unter Kontrolle in der Situation. Und das war, also reflektierend heute würde ich das so interpretieren. Damals war mir nur völlig klar, ich möchte nicht morgens aufwachen. Ich war gerade dabei, mir die Haare wachsen zu lassen. Ich hatte ganz, ganz lange kurze Haare, richtig kurze Haare, so Jean Seberg-mäßig. Und war gerade so im Begriff, mir die Haare wachsen zu lassen, als die Diagnose kam. Ich hatte sie gerade ein halbes Jahr, fing das wieder an, von ein paar Zentimetern an zu wachsen. Und da war mir klar, nee, ich möchte die Haare nicht im Kissen finden. Ich möchte ja nicht wie so ein langsam gerupftes Huhn. Ich will das selber machen. Ich will nicht krebskrank sein. Ich will Sinéad O'Connor. Ich rasiere mir jetzt die Haare ab. Eric und meine Freundin waren dabei und Eric nahm dann sich danach den Rasierer und sagte so, und jetzt ich. Und da gab es noch ein Foto von uns, das meine Freundin, also unsere gemeinsame Freundin gemacht hat, wie wir in der Küche stehen in Steglitz. Das war in der Wohnung meines Freundes. Und beide ohne Haare und strahlend und ja, am nächsten Tag ging's los.
Wahnsinn. Wie ging's dir denn ansonsten während der Chemo?
Also ich bin ganz optimistisch in den Sommer gestartet, hatte natürlich in der Zeit auch Höhen und Tiefen, weil das Erste, was passiert ist, ist eigentlich durch die Chemo, dass ich sehr langsam wurde, dass ich nicht mehr multitasken konnte. Also das war so die erste Veränderung, die sich so in mein Leben eingeschlichen hat. Das heißt, ja, ich habe versucht, den Alltag aufrecht zu erhalten und das ist mir auch gelungen. Ich habe mir dann immer so Schonzeiten eingeräumt, aber konnte mich nur auf eine Sache konzentrieren und das war natürlich bei der Arbeit dann auch eine Veränderung. Sonst habe ich immer an fünf Sachen gleichzeitig gearbeitet, in drei Sprachen gerne auch manchmal. Und das ging nicht mehr. Das war so eine Herausforderung, das anzunehmen, dass ich jetzt einfach langsam bin, auch körperlich langsamer, geistig langsamer. Und natürlich hatte ich auch Stimmungsschwankungen. Also die Chemo und auch die veränderte hormonelle Situation, also man ist ja sozusagen mit der ersten Chemo, setzt der Zyklus aus. Das geht ja an alle Körperzellen, diese Behandlung.
Also kommt man dann in die Wechseljahre oder?
Also erstmal nur vorübergehend und mein Zyklus ist ausgesetzt bis in den Herbst dann sozusagen und dann hat sich das wieder erholt und je nachdem, wie alt man dann ist, kommt das dann wieder noch irgendwann möglicherweise ganz zurück oder eben hört dann einfach auf. Genau, also ich kam dann in die Wechseljahre. Also ich war emotional nicht so sehr stabil aus verschiedenen Gründen schon in dieser Zeit, aber habe das eigentlich so weit das meiste ganz gut hingekriegt.
Und aber du musstest ja dann in dem Alter auch damit wahrscheinlich sagen, okay, Kinder kriege ich dann nicht mehr oder
ja.
War das Thema?
Ja, das war ein großes Thema. Ich hatte immer noch so im Hinterkopf, ich hatte mir immer Kinder gewünscht und Eric habe ich tatsächlich sehr, sehr spät kennengelernt. Und ich hatte mir das immer noch so ein bisschen erhofft und erträumt und gewünscht. Und dann mit der Erkrankung, mit der Diagnose hatte ich dann die Möglichkeit, dass man mir noch Eizellen hätte entnehmen können. Dann hätte ich wahrscheinlich nochmal eine Hormontherapie machen müssen. Und ich mir dachte so, nee, also komm, du bist jetzt 43. Also wenn Kinder jetzt wirklich dein Riesenwunsch gewesen wären, dann hättest du schon früher welche gekriegt. Jetzt werd erstmal gesund. Dann habe ich gedacht so, nee, das mache ich jetzt nicht. Und dann habe ich mich da
das war ein Prozess, der hat dann, im Endeffekt hat es Jahre gedauert, bis ich damit meinen Frieden gefunden habe, dass ich damals endgültig, also wirklich finalst Abschied von dieser letzten Chance genommen habe. Also das war sehr schwierig. Und das hat mich auch, wie gesagt, über Jahre noch beschäftigt. Jetzt mittlerweile geht es einigermaßen, ganz, bin ich etwas friedvoller dann mit der Situation, aber damals war das schwer. Ja, und dann war eben diese dreimonatige Taxoltherapie abgeschlossen und ich dachte schon, juppie, super, der hat ja gesagt, der Tumor ist geschrumpft und so. Dann kommt das jetzt, Operation und Bestrahlung, und dann hatte ich schon mit der Berit geplant, wann wir im Sommer wieder, wie wir den Urlaub managen und wann ich wieder arbeite. Mhm. Und dann wurde ich nochmal zur Mammographie geschickt und dann kam da die Rückmeldung, es gäbe sehr viele Verkalkungen in der betroffenen Brust. Und er hat mir auch gesagt, dass der Tumor nicht so weit geschrumpft ist, wie er sich das gewünscht hätte. Und dass wir auf jeden Fall noch eine andere Chemo machen müssen, nämlich eine stärkere.
Du hast dann auch erfahren, dass deine Brust abgenommen werden muss. Wie ging es dir damit?
Ich bin da in ein richtiges Loch gefallen. Dann habe ich mehr oder weniger einen Tag geweint. Habe mich krankschreiben lassen. Von da an war ich dann krankgeschrieben, habe mir eine Perücke gekauft und habe da erst wirklich so angefangen, die Rolle des Kranken bewusst zu übernehmen. Aber eigentlich an der Stelle, als ich nicht mehr konnte. Ich war durch mit allem in dem Moment.
Was hat dir nach der OP geholfen? Also du bist ja in die Reha gegangen und auch Yoga hat eine wichtige Rolle gespielt.
Nach der abgeschlossenen Operation, dann vergingen ja noch ein paar Wochen und dann durfte ich mich auch wieder bewegen. Zuerst durfte ich mich ja gar nicht bewegen. Ich habe dann Kniebeugen gemacht und ich durfte den Arm nicht belasten, damit das Implantat gut anwächst. Also ich war ganz eingeschränkt auch noch mit dem Achselschnitt, der dazu kam, weil es werden ja Lymphknoten entnommen auch. Und dann habe ich mich da mit dem Yoga so ein bisschen angefangen wieder zu stärken und dann in der Reha selber passierte zum einen, dass ich dann schon gemerkt habe, ja, okay, ich mache jetzt mal eine Yoga-Ausbildung, Yoga-Lehrer-Ausbildung, den Entschluss hatte ich da schon gefasst, noch mit unbekanntem Ziel. Und dann kam die eine Trainerin ziemlich zu spät. Und dann habe ich halt so aus Spaß gesagt in den Raum, ja, wenn die nicht kommt, wer Lust hat, ich würde gerne danach hier eine Yogalehrerausbildung machen. Ich bin keine Yogalehrerin, aber ich mache es lange und wer Lust hat, können wir gerne zusammen Yoga machen. Dann kam die aber natürlich, die Trainerin, war ja klar. Aber nach dem Kurs kamen zwei Frauen zu mir und haben sich um mich versammelt und gesagt, hast du das mit dem Yoga ernst gemeint? Sie würden gerne mitmachen. Und ja, und eine von den Frauen, mit der bin ich auch heute noch befreundet und in Kontakt, und die andere lebt leider nicht mehr. Die ist an ihrer metastasierten Brustkrebserkrankung verstorben vor anderthalb Jahren. Und das war die, die immer wieder ankam, die Mandy, und sagte, hey, und Yoga und, also, irgendwie, die Gespräche mit ihr habe ich das zu verdanken, dass sich das bei mir gefestigt hat, dieser Gedanke.
Ja, Yoga hat ihr damals wirklich geholfen, nicht nur während der Krebstherapie, sondern eben auch heute. Und sie hilft auch anderen damit. Yoga for Cancer heißt ihre Charity-Organisation. Da gibt's bei YouTube dann so Videos, da können dann alle mitmachen, zahlen dafür auch was. Die YogalehrerInnen machen das umsonst. Und das Ganze wird dann eben für Krebskranke gespendet.
Und dann kam dann die Psychotherapeutin dazu. Ich hatte mich von vornherein gleich auch, das ist freiwillig gewesen, in der Reha-Psycho-Onkologie weiterzumachen. Ich hatte ja auch während meiner Therapie wurde ich betreut. Und da war eine ganz tolle Psycho-Onkologin. Und ich wusste die ganze Zeit, ja, Körper, wir fangen von vorne an. Reset-Knopf. Ich möchte was neu machen. Ich weiß überhaupt nicht was und wie und wohin. Und dann hat die mir gleich am Anfang dieses Buch, was ich hier auch mitgebracht habe, in die Hand gedrückt. Das hat sie mir auf Deutsch in die Hand gedrückt. Das habe ich da auch auf Deutsch gelesen. Hier ist es auf Englisch, weil ich es dann nochmal auf Englisch gelesen habe und mir gekauft habe. Auf Deutsch heißt das Diagnose Krebs, Wendepunkt und Neuanfang. Mhm. Und die hat mich genau an der Stelle abgeholt, wo ich stand mit diesem Buch.
Warum?
Weil ich irgendwie das Gefühl hatte, wenn ich mein Leben ändere, und zwar nicht nur so oberflächlich wie ich trinke jetzt keinen Kaffee mehr, sondern wenn ich es nachhaltig ändere und so an die Wurzel gehe, dann bleibe ich gesund.
Was hast du alles geändert dann?
Erstmal habe ich noch nichts geändert. Also es ist ja, das war ein ganz langer Prozess und der hält auch jetzt noch an. Ich habe erstmal dieses Buch gelesen. Und dann hat dieses Buch ganz viele gedankenlos getreten. So, an welcher Stelle stehe ich in meinem Leben? Mit was bin ich glücklich? Über was bin ich nicht glücklich?
Und alles Dinge, die du dir in der Zeit vor der Krankheit, Fragen, die du dir vielleicht nicht gestellt hast, oder?
Gar nicht gestellt, weil ich habe mein Glück nicht in Frage gestellt, weil meine Definition von Glück ja war ja der Erfolg und somit hatte ich den erreicht, okay. Das Glück erreicht. Ich habe aber dann rückblickend festgestellt, wie angespannt ich häufig war in den Situationen, weil das Umfeld oder die Situation oder der Anspruch, den ich an die Situation hatte, das meinem Wesen gar nicht so entsprochen haben. Und das heißt, das war einmal so eine Reise nach innen und dann ein Verstehen, ja, diese Angespanntheit, unter der ich stand und den Druck, den ich mir selber gemacht hatte in der Vergangenheit, das erstmal überhaupt anzuerkennen, dass der Druck gar nicht von außen kam. Ich dachte immer, ja, das sind die Kunden, die wollen das und die wollen das und die wollen das. Na, ich hätte ja da auch gegensteuern können. Mhm. Das ist mir nicht eingefallen, sondern ich habe dann gedacht, okay, dann muss ich, wenn das noch nicht langt, dann muss ich halt noch mehr Gas geben. Und dann habe ich das getan.
Was war dir wichtig bei dieser, ich möchte fast sagen, Umstrukturierung deines Lebens? Weißt du? Also bei diesem Aufstellen. Also du sprichst von einem Wendepunkt, von einem Neuanfang. Wie hast du dich neu aufgestellt?
Ich habe mich erstmal neu aufgestellt, indem ich mir, was ich überhaupt nicht kannte, Zeit genommen habe für mich. Mhm. Und das war das, wo das erste Mal, denke ich, bewusst Selfcare in mein Leben kam. Ich habe mich dann im Sommer, als klar war, dass ich die zweite stärkere Chemo brauche und die Operation kommt, habe ich mich dann erst krank schreiben lassen. Und als mit Krebspatientin, also mit dem Krankheitsbild, kann man sich 1,5 Jahre krank schreiben lassen und ich habe das getan. Das heißt, ich habe mir diese Zeit genommen, ich habe mich richtig fallen lassen.
Ja, was hat dieses Fallen lassen, dieses Loslassen mit dir gemacht?
Die Tage waren überhaupt nicht leer, die waren so voll. Ich habe wahnsinnig viel gezeichnet. Dann habe ich mittlerweile wieder in Prenzlauer Berg gewohnt und dann habe ich aber meinen einen Zeichenblock nirgendwo gefunden. Und dann bin ich von Prenzlauer Berg nach Steglitz gelaufen. Das sind mehrere Stunden. Ich habe mir ja Zeit gelassen, um mir diesen Block zu kaufen. Ich bin einmal zu Fuß quer durch die Stadt und habe alles Mögliche entdeckt. Also ich habe mir wahnsinnig viel Zeit genommen. Ich habe, ohne wirklich zu wissen, wo es hingeht, ganz viele Möglichkeiten sind mir bewusst geworden. Das war mir früher, als ich hatte so ganz schnell einen Lebensplan und habe sehr zielstrebig darauf hingearbeitet. Und dann habe ich mich da immer so gehalten an dieser Modejournalistenstelle. Und dann bin ich eigentlich erst um die Reha rum. Und dann, da war ich ja dann, wie gesagt, 43. Habe ich dann erst gemerkt, was das Leben noch voller Möglichkeiten steckt. Der Punkt, wo andere im Teenageralter sind und sagen so, boah, was soll ich denn machen? Es gibt so viele tolle Sachen. Und das, dieses, ich probiere mich mal aus, das kannte ich so nicht.
Du bist nach deiner Krankschreibung erst einmal in deinen alten Beruf zurückgekehrt, aber auch dort hast du dann bald den Reset-Knopf gedrückt. Also statt Artikel dann über Mode zu schreiben und Interviews mit Promis zu führen, betreibst du nun eine App für Brustkrebserkrankte. Happy House heißt sie, ich habe sie mir auch runtergeladen, durchgescrollt, da ist ja alles Mögliche drin. Von Haartipps über Ernährungstipps, was zur Chemo, also alles Mögliche, was Betroffene eben brauchen in der Zeit.
Ja, das ist die Idee, einmal ein positives Lebensgefühl vermitteln, auch wenn ich natürlich sehr genau weiß, dass nicht jeder Moment Zuckerschlecken ist in dieser Therapiezeit, aber und den einfach ein Angebot zu machen, ein ganzheitliches Angebot und ein bisschen Impulse zu setzen, inspirieren mit, guck mal, so kannst du dir coole Kopfbedeckungen, Turban wickeln oder probier doch mal Yoga aus.
Warum gibt dir das mehr? Also warum sagst du, ich habe mehr Spaß bei dieser Arbeit für Happy House, für meine App, als jetzt zum Beispiel weiterhin für die Star-Interviews zu führen?
Das hat mir schon auch sehr viel Spaß gemacht. Ich meine, die vielen tollen Begegnungen und so weiter. Aber mir hat, und das hat sich so sukzessive schon vor meiner Erkrankung in mein Leben geschlichen, so ein bisschen, ich habe so ein bisschen das Sinnstiftende vermisst in dem Beruf. Und ich komme aus einer Familie mit sehr vielen Physiotherapeuten. Meine Mutter ist Sportlehrerin und Physiotherapeutin. Ganz viele meine Patentante war Krankenschwester. Und ich habe das Gefühl, in meiner Familie gibt es ganz viele Menschen in sozialen Berufen. Ich habe immer nach einer tieferen Sinnhaftigkeit gesucht. Und die Sinnhaftigkeit ist jetzt mit der App und mit meinem Verein Yoga for Cancer ist damit jetzt gegeben und gekommen. Und interessanterweise schließt sich das, mein altes Leben und mein neues Leben schließen sich überhaupt nicht aus, weil ich mein ganzes Wissen anwenden kann. Wie du schon sagst, meine ganze Welt findest du in der App. Genau. Mhm. Und deswegen gibt's da auch ab und zu einen modischen Input. Und deswegen sieht die App auch jetzt nicht wie ein klassisches Medizinprodukt aus, sondern eigentlich, naja, Überraschung, wie ein hübsches Frauen-Lifestyle-Magazin mit einer etwas besonderen Zielgruppe.
Wir können mal jemanden aus der Zielgruppe hören, die Carmen nämlich.
Liebe Stefanie, mir gefällt ganz besonders an der Happy House App, dass du die Inhalte ganzheitlich ansetzt und vor allem auch die seelische Heilung ansprichst. Vielen lieben Dank für deine Mühe und deine Ideen. Durch das Happy House erschaffst du einen geschützten Raum, gibst mir Halt und machst somit meine Therapie wesentlich erträglicher. Danke dafür.
Oh, wow.
Was gibt dir dieses Danke?
Oh, Tränen in die Augen. Weil, ja, das ist sozusagen, wenn ich einer helfen kann, ist es schon toll. Ja.
Bereust du, dass du gesagt hast, ich lege das mit dem Modejournalismus nieder und kümmere mich rein darum?
Nein, nicht eine Sekunde, weil ich ganz viel mitnehmen kann aus meiner alten Welt. Also ich schreibe ja auch sehr viel, fast alle Texte in der App sind von mir oder von mir redigiert zumindest. Ich gehe total darin auf, in der Möglichkeit, dass ich mit meiner Geschichte anderen helfen kann, diese Zeit, wie Carmen so schön sagte, erträglicher zu machen. Und das erfüllt mich so sehr, dass mir da nichts abgeht, nein.
Was würdest du jetzt deinem damaligen Ich mit auf den Weg geben?
Welches damalige Ich?
Das damalige Ich, das auf dem Fahrrad durch Paris fährt.
Ja, Stefanie, bleib ab und zu mal stehen und atme ein bisschen.
Ist das auch so dein AAA, sagen wir immer, so dein Rat an unsere Hörerinnen und Hörer?
Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man, egal was man tut, dass man das mit sich im Einklang tut. Das ist auch ein großer Schritt, sich nicht mehr zu verurteilen, weil ich natürlich arbeite ich auch nach wie vor wieder oder auch wieder viel. Aber ich mache das mit einer anderen Haltung. Früher war das so, oh Gott, Mann, Stefanie, du arbeitest ja schon wieder so viel, das ist nicht gut und so. Und dann habe ich aber immer weitergemacht und mich noch dazu dann dafür verurteilt. Mhm. Jetzt sage ich mir, nein, ich arbeite gerne und ich mache das, was ich mache, gerne und versuche und bin nicht mehr so hart mit mir. Es ist ein Weg und ich bin immer noch auf diesem Weg, aber es gehört zu dem Weg auch einfach dazu, dass ich von Natur aus ein ehrgeiziger Mensch bin. Und so ist das halt.
Ja, so ist das halt und trotzdem hast du dich gern so.
Ja.
Und ich dich auch. Es war ein wunderbares Gespräch. Vielen, vielen Dank. Ich habe noch hier eine kleine Aufgabe für dich. Wir haben so eine AAA-Box, nennen wir sie. Da ist immer noch mal so eine Frage drin. Zieh mal bitte einen Zettel mit deiner Frage.
Wecken lasse ich mich am liebsten von der Sonne.
Von der Sonne. In dein schönes Schlafzimmer.
Ja.
Ich hätte jetzt gedacht von Eric.
Ich ruder nicht zurück, weil in unser Schlafzimmer, unser Schlafzimmer ist hell. Wir haben keine Jalousien. Und das Tageslicht weckt uns. Und
das wäre der Horror für mich im Sommer.
Wir finden das beide ganz wunderbar.
Ich habe sowieso das Gefühl, ihr beiden passt gut zusammen. Ja, schön, dass ihr zugehört habt. Nächsten Donnerstag gibt's eine neue Folge von Alles auf Anfang hier in der ARD Audiothek. Und wenn ihr irgendwie Kritik habt, ihr habt Wünsche, ja vielleicht sogar selbst eine Alles auf Anfang Geschichte, meldet euch gerne bei mir über die sozialen Medien, also Insta oder LinkedIn oder per Mail an allesaufanfang@ndr.de. Bis nächste Woche. Tschüss.